Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Dienstag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Der Streit zwischen Polen und der Ukraine über historische Fragen hat in den vergangenen Wochen deutlich an Schärfe gewonnen. Im Mittelpunkt steht die Aberkennung des Ordens des Weißen Adlers für den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Inzwischen geht es um weit mehr als nur einen diplomatischen Konflikt. Mehr dazu gleich. Außerdem stellen wir das neue Buch »Stärker als die Angst« vor. Es erzählt die Geschichten von 36 Frauen und Männern, die während der Zeit des Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden versteckten und retteten. Und wir besuchen das Sprachcafé Polnisch in Berlin, einen Treffpunkt für alle, die die polnische Sprache lernen und die polnische Kultur kennenlernen möchten.
Das, was gesucht wird, ist häufig die polnische Sprache und die polnische Kultur. Menschen wollen diese erleben, neue Aspekte kennenlernen, neue Entwicklungen verfolgen, sich weiterbilden.
Zunächst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen wird der Ukraine vorerst keine MiG-29 Kampfjets liefern. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz begründete dies mit dem Scheitern einer geplanten Zusammenarbeit im Bereich Drohnentechnologie. In einem Interview des Fernsehsenders Polsat News sagte der Minister, Warschau habe Kiew vorgeschlagen, die Übergabe der Kampfflugzeuge mit einer engeren Kooperation bei Drohnen zu verbinden. Die Ukraine habe zunächst zugestimmt, sich später jedoch von der Vereinbarung zurückgezogen. Es gibt keine MiGs für die Ukraine, weil es keine Drohnenfähigkeiten für Polen gibt, sagte Kosiniak-Kamysz. Mit Blick auf den zuletzt eskalierten Streit zwischen beiden Ländern kritisierte der Verteidigungsminister Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zur Ehrung ukrainischer Nationalhelden. Zelensky habe offenbar einen politischen Vorteil daran gesehen, den historischen Konflikt mit Polen zu verschärfen, sagte Kosiniak-Kamysz. Dies schade letztlich beiden Staaten. Die ehemalige Sanitäterin des Warschauer Aufstands, Irena Paschnik, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte Warschaus Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski mit. Frau Irena, die Hauptstadt wird Ihnen immer dankbar sein. Wir werden Sie niemals vergessen, schrieb Trzaskowski auf Facebook. Irena Paschnik wurde am 4. Oktober 1925 geboren und hatte in diesem Jahr ihren 101. Geburtstag gefeiert. Paschnik, die im Untergrund die Decknamen Irka und Miła trug, kämpfte während des Warschauer Aufstands 1944 im Regiment Baszta. Bei Ausbruch des Aufstands war sie noch keine 19 Jahre alt. Als Meldegängerin transportierte sie unter deutschem Beschuss unter anderem Waffen durch die umkämpften Straßen Warschaus. In Erinnerungen berichtete sie später von dem starken Zusammenhalt unter den Aufständischen und erklärte, sie würde sich jederzeit wieder zum Kampf melden. Robert Lewandowski setzt seine Karriere in den USA fort. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft wechselt vom FC Barcelona zum MLS-Club Chicago Fire. Beide Seiten bestätigten den Transfer am Montag. Lewandowski unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Mit dem Wechsel wird der 37-Jährige nach Lionel Messi zu einem der größten Stars der nordamerikanischen Profiliga. Chicago Fire liegt derzeit auf dem dritten Platz der Eastern Conference. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denisow, die Presseschau.
An Zelenskys Ankündigung, ein Pantheon ukrainischer Nationalhelden zu errichten, falle vor allem die konfrontative Haltung des ukrainischen Präsidenten auf, schreibt Michał Szudziński in der Rzeczpospolita. Niemand wird den Ukrainern vorschreiben, welche Helden sie zu ehren haben, habe der Präsident erklärt, mit deutlichem Bezug auf den jüngsten Streit mit Polen, der nach der Benennung einer Eliteeinheit nach den Helden der UPA ausgebrochen sei. Das sei ein schwerer Fehler, so Schuczynski, und zwar nicht nur mit Blick auf Polen. Auch westliche Medien hätten die Kontroversen aufgegriffen. Le Monde und France 24 verwiesen auf die Ermordung nicht nur von Polen, sondern auch von Juden durch ukrainische Nationalisten. Die FAZ schreibe von der moralischen Ambivalenz der von Selenskyj geehrten Helden. Schlimmer noch, Selenskyj gieße Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda, die von Beginn an behauptet habe, die militärische Spezialoperation diene der Entnazifizierung Kiews. Im Westen habe das niemand geglaubt, weil die Erzählung von einem ukrainischen Juden, der den Nazismus wiederherstelle, wenig überzeugend gewesen sei. Heute aber wirke es wie ein tragisches Paradox der Geschichte, dass ausgerechnet der Präsident mit jüdischen Wurzeln sich immer stärker in einen Nationalismuskult einbringe, der Episoden der Kollaboration mit dem Dritten Reich und des Antisemitismus gekannt habe. Damit schade sich Selenskyj selbst, meint der Autor, denn er entferne sich vom Westen mit einem Nationalismuskult, werde die Annäherung an EU und NATO schwer sein. Es sei denn, so Schuczynskis zugespitzte Vermutung, Selenskyj wisse bereits, dass es für diese Annäherung keine Chance gebe und habe begonnen, einen Schuldigen zu suchen, um sagen zu können, rachsüchtige Polen hätten die europäischen und atlantischen Ambitionen blockiert. In der Ukraine möge das jemand glauben, im Westen jedoch nicht. So Michał Schuczynski in der Rzeczpospolita. Wie das Präsidentenlager in Warschau auf den Konflikt reagiert, beschreibt Daria Al-Shehabi im Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Im Umfeld Nawrockis würden die Entscheidungen Kiews als Teil einer konsequent verfolgten Geschichtspolitik gelesen. Der Präsidentenpalast wolle jedoch nicht sofort reagieren. Wir nehmen diese Ankündigung mit Kühle auf, denn Selenskyjs Handeln hat provokativen Charakter und wir werden kein Element eines von Kiew geschriebenen Szenarios sein, zitiert das Blatt einen Vertreter der Präsidentenkanzlei. Die Entscheidungen des ukrainischen Präsidenten seien vor allem nach innen gerichtet, auch um Korruptionsskandale zu überdecken, heißt es. Entscheidend, so die Autorin, werde der 11. Juli sein, der symbolische Jahrestag des Wolhynien-Massakers. Die polnische Antwort könne vor allem auf symbolischer Ebene erfolgen, und zwar wohlüberlegt während der Gedenkfeiern, während der Präsident das Wort ergreife. In Warschau rechne man mit Provokationsversuchen und einer breiten Desinformationsoperation, die die antiukrainische Stimmung in Polen verstärken könne. Es zeichne sich eine Doppelstrategie ab, weitere Unterstützung für die Ukraine, bei zugleich kühleren Kontakten zu ihrem Präsidenten, verbunden mit einer harten Antwort im Bereich der Erinnerung. Der erste Test stehe bald bevor. So Daria Al-Shehabi in Dziennik Gazeta Prawna. Welche Folgen der Konflikt für das gesellschaftliche Klima in Polen hat, beleuchtet das Verteidigungs- und Sicherheitsportal Portal Obronne auf Grundlage einer Meldung der Agentur PAP. Die antiukrainische Stimmung in Polen dränge zunehmend aus dem Netz in den Alltag, lesen wir. Berichte des Instituts für politische Kritik und des Analysezentrums Res Futura sowie Warnungen von Tomasz Woń, dem Beauftragten des Auswärtigen Amts für die Bekämpfung internationaler Desinformation, zeichneten ein beunruhigendes Bild. Hinter dem Phänomen stehen nicht nur eine natürliche gesellschaftliche Ermüdung, sondern vor allem russische Desinformation, die wirksam auf künstliche Intelligenz zurückgreife. Ukrainer in Polen würden Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche und im öffentlichen Raum erfahren, häufig ausgelöst allein durch den Gebrauch der ukrainischen Sprache. Die Studie »Wir sind nicht zu Hause« zeige, dass selbst gut integrierte Personen eine Abkühlung der Beziehungen wahrnehmen. Viele reagieren mit Schweigen oder ziehen ihre Sprache aus dem öffentlichen Raum zurück. Die Spannungen hätten sich nach der Benennung der Militäreinheit nach den Helden der UPA weiter verschärft. Laut der Res Futura-Analyse sei inzwischen im Schnitt jeder fünfte Beitrag in den sozialen Medien über die Ukraine kritisch, klammere man neutrale Einträge aus, seien 9 von 10 negativ. Der Anteil sei seit Anfang Mai von 15,4 auf 22% gestiegen und jede Krise hebt dieses Niveau, das dann nicht mehr sinkt, wird Michał Fedorowicz zitiert. Für die Zeit vor dem Gedenktag am 11. Juli erwarte er eine weitere Eskalation des UPA-Themas. Russland, lesen wir weiter, beeinflusse gezielt Sprachmodelle, darunter populäre Chatbots. Immer häufiger erhalten wir, wenn wir eine Suchmaschine oder etwa ChatGPT befragen, Antworten, die weniger kritisch gegenüber Russland ausfallen, warne Huang, weil die KI aus einem von russischen Narrativen vergifteten Brunnen schöpfe. Russland habe, so der zitierte Bericht, umgerechnet rund 2,15 Milliarden Dollar für Desinformationskampagnen gegen EU und NATO aufgewendet, ein Anstieg um 50% gegenüber dem Vorjahr. Die Unterstützung für die ukrainische Sache sei in Polen von 50% zu Kriegsbeginn auf inzwischen unter 30% gefallen. Schwer durchzudringen sei dagegen mit positiven Befunden etwa, dass ukrainische Firmen und Beschäftigte ein Vielfaches dessen zum polnischen Haushalt beitragen, was sie an Hilfe erhalten. So Portal Obronne, unter Berufung auf PAP und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Mitten im Holocaust entschieden sich einige wenige Menschen dafür, alles zu riskieren, um andere zu retten. Ihr Mut bedeutete oft den Unterschied zwischen Leben und Tod. Das neue Buch »Stärker als die Angst«, herausgegeben von der Claims Conference, erzählt die Geschichten von 36 Frauen und Männern, die während der NS-Verfolgung Juden versteckten und retteten. Warum gerade 36 Schicksale ausgewählt wurden und was wir heute von diesen Menschen lernen können, darüber spricht Małgorzata Kwinkenstein, Historikerin und Mitautorin des Buches, im Gespräch mit Kuba Kukla.
Unser Gast ist Małgorzata Kwinkenstein, Claims Conference Autorin des Buches »Stärker als Angst«. Die Claims Conference hat die Gerechten unter den Völkern mit einem Bildband »Stärker als Angst« geehrt. Darin werden 36 nichtjüdische Frauen und Männer präsentiert, porträtiert, die Juden während des Krieges, während der Nazi-Verfolgung das Leben gerettet haben. Die Zahl 36 ist kein Zufall. Wieso spielt sie eine so große Rolle?
Es ist tatsächlich kein Zufall. 36, das ist eine Ziffer, eine Nummer, die kommt aus Talmud und sagt uns, dass in jeder Generation auf der Welt haben wir immer 36 gerechte Leute, Helden, gerechte Leute in jeder Generation. Laut dieser Schrift wollten wir, diese Saat im Talmud, wollten wir die 36 Menschen in unserer Band zeigen. Ich muss dazu sagen, dass heute auf der ganzen Welt leben nur 127 Gerechten unter den Völkern. Also es ist wirklich eine ganz kleine Gruppe, die noch lebt. Und natürlich alle in einem Buch präsentieren wäre unmögliche Arbeit. Dieses Buch wiegt fast 3 Kilo, also sind 36 Menschen dabei. Wenn sie alle nehmen möchten, wäre das natürlich logistisch auch unmöglich. Aber wir haben lange diskutiert, welche Personen nehmen sie zu unserem Buch. Und das war nicht einfach, weil alle... Die Leute haben unglaubliche Sachen, Arbeit gemacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben uns entschieden, Menschen aus verschiedenen sozialen Umgebungen finden. Also die in großen Städten jemanden gerettet haben, in Dörfer oder haben sie Dokumenten gefälscht. Einfach das exemplarisch möchten sie zeigen, was passiert.
Es sind Menschen, die heute in verschiedenen Ländern leben, in Frankreich, in Deutschland, in Ungarn, Israel, Litauen, den Niederlanden, aber auch in Polen. Sie haben sich für Witold Lisowski entschlossen. Was hat er während des Krieges getan? Worin besteht sein Heldentum?
Also Witold Lisowski ist auch eine sehr besondere Persönlichkeit. Er kommt aus einer, sagen wir, sehr patriotischen Familie, hat noch 2 Brüder gehabt, ältere Brüder, er war der Jüngste in der Familie. Sein Papa wurde ermordet ganz am Anfang des Zweiten Weltkrieges, also schon im November, glaube ich, 1939. Und er ist allein mit Mama und 2 Brüdern geblieben und eine jüdische Familie, Inventas war der Name. Die Familie war sehr befreundet mit der Familie Lisowskis und sie, da waren Nachbarn. Und die beiden Familien oder die beiden Männer, der Papa von Witold und der Herr Inventas, Sie haben da in Henryków, die heute Teil von Warszawa ist, entwickelt eine patriotische Bewegung, die neue Polen zu bauen, nach der 123 Jahre nicht existierte Land, wollten die tatsächlich eine gemeinsame neue jüdisch-polnisch oder jüdisch-christliche Polen bauen. Das war sehr intensive Bewegung, die die zusammen gemacht haben. Und da kommt natürlich Krieg, da kommt Holocaust. Die ganze Familie in Wentas wurde ermordet. Die einzige Person, das war Dudek in Wentas. Er war Freund von Witold Lisowski. Sie haben dieselbe Schule besucht. Sie haben einfach zusammen aufgewachsen. Also beste Freunde. Und sie haben Dudek gefunden und ihn gerettet. Er hat lange gewohnt bei dem und er war versteckt natürlich. Und 44, das war Februar 44, Witold hat sich entschieden, Dudek seine Geburtsurkunde geben, weil Dudek hatte die Möglichkeit in einem Land bei einem Bauer arbeiten und natürlich bräuchte er so eine christliche Geburtsurkunde. Und da so hat der Dudek bis 45 überlebt. Aber weil die Familie sehr patriotisch war, der Witold Lisowski war in Scharischer Regi, polnischer Untergrund, und nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich konnte oder dürfte keine Abitur machen, weil natürlich war er verbunden mit dieser rechtsorientierten Underground. Und sein Leben nach dem Zweiten Weltkrieg, das war wieder ein sehr intensiver Kampf gegen Kommunismus, Stalinismus, Kommunismus. Und eigentlich hat er wirklich große Preis bezahlt für seinen Kampf. Das, was noch wichtig ist, nach der Wende konnte Dudek aus Israel nach Polen kommen, erste Mal. Und seit dieser Zeit, die Familien sind so verbunden, bis heute, die Kinder und Enkelkinder, als tatsächlich eine Familie. Das ist etwas Unglaubliches. Die beiden Familien haben sich in Berlin vor ein paar Monaten getroffen und sie haben gesehen, das ist wie wirklich ein Baum. Die sind sehr nah. Also diese ganze schreckliche Geschichte hat diese Familien so verbunden, dass die tatsächlich jetzt als eine funktionieren. Und das, finde ich, ist etwas total Besonderes in diese verschiedenen Stories, die wir haben über die Rettung.
Dudek ist in den 90er Jahren gestorben, aber Witold Lisowski lebt. Er ist jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 94, nicht wahr?
94, genau.
Ja, wunderbar. Und wollten Sie mit diesem Buch Stärke als Angst, mit diesem Bildband zeigen, dass wirklich jede Einzelne die Macht hat, trotz der großen Politik, trotz der großen Geschichte, etwas in seinem und nicht nur in seinem Leben zu bewirken?
Vielleicht haben Sie recht. Ich weiß nicht, ob ich möchte zeigen, dass jeder etwas machen kann. Aber das, was ich zeigen mit dem Buch oder das, was wir zeigen möchten mit dem Buch, ist, dass Helden zu sein, heißt nicht als Superman über die Stadt fliegen und große Sachen machen. Helden zu sein sind wirklich Kleinigkeiten. Das heißt, da muss man natürlich, wenn die Juden versteckt waren in einer Wohnung, da manchmal ein kleines Kind musste 2 Jahre lang jeden Tag die Exkrementen rausnehmen. Ganz kleines Kind, 5, 6 Jahre alt. Oder ein Mädchen in Litauen, die war 5 Jahre alt und sie musste 3 Jahre lang, jeden Tag, jeden Abend 10 Kilo Kartoffeln in den Rucksack tragen, ein paar Kilometer zu einem Wald, wo die Juden versteckt waren. Sie hatte, bis heute hat sie mit den Rücken Probleme, weil das war natürlich zu viel für das kleine Mädchen. Und ich möchte zeigen, dass Helden zu sein, das ist wirklich, das sind Kleinigkeiten. Und vor allem die Leute, die Menschen haben das gemacht und nichts erwartet haben. Das ist das Wichtigste. Wir machen etwas für die andere, nicht weil wir später einen Preis oder Titel kriegen. Wir machen das, weil das zu machen ist. Und das ist immer diese Mantra, die die Leute nie gesagt haben. Wir haben das gemacht, weil das war zu machen. Weil wir haben diese Gefühle gehabt, wir müssen das machen, weil wir müssen die Leute retten. Das war, und das finde ich sehr beeindruckt, und das möchte, ob das jeder machen kann, das bin ich nicht ganz sicher. Aber jeder kann ganz sicher probieren, das zu machen. Und das ist das, was ich zeigen möchte.
Und diese Bereitschaft ist stärker als Angst, weil auch Helden manchmal Angst haben dürfen. Małgorzata Kwinkenstein, Claims Conference, Autorin des Buchs Stärke als Angst. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, mich zu haben.
Sie hören den Polnischen Rundfunk. Die polnische Sprache lernen, Kultur erleben und Menschen kennenlernen. All das verbindet das Sprachcafé Polnisch in Berlin. Die offene Sprachinitiative ist zu einem besonderen Treffpunkt für Polinnen und Polen sowie für alle geworden, die sich für Polen und seine Kultur interessieren. Wie das Konzept funktioniert, wer das Sprachcafé besucht und warum dort weit mehr als nur Polnisch gelernt wird, darüber sprach ich mit Agata Koch, Koordinatorin und Vorstandsmitglied des Sprachcafés Polnisch. Wodurch unterscheidet sich das Sprachcafé Polnisch von anderen Cafés?
Unser Sprachcafé Polnisch gehört nicht zur Gastronomie, obwohl wir ein Café bei uns haben. In dem Café wird nicht nur Kaffee serviert, sondern es werden Bildungs- und Kulturangebote gemacht. Man kann zu uns kommen, um Lesungen zu besuchen, um Vernissagen oder Finissagen der Ausstellungen zu genießen, die Ausstellungen tagtäglich zu besuchen. Man kann bei uns Bibliothek besuchen und polnischsprachige Bücher ausleihen oder auch vor Ort lesen. Man kann teilnehmen an diversen Workshops, kreativen Workshops oder auch Workshops aus dem Bereich Psychologie, Gesundheit und Sonstiges. Man kann hier vor allem aber Menschen begegnen. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben polnische Herkunft. Es gibt aber immer mehr Familien in Berlin, die nur zum Teil polnischsprachig sind. Es gibt viele und immer mehr Familien, in denen zu Hause zwei oder drei oder sogar vier Sprachen gesprochen werden. So begegnen sich die diversen Sprachen und Kulturen hier bei uns vor Ort. Die Hauptsprache bleibt trotzdem Polnisch.
Wonach suchen die Menschen, die ins Sprachcafé Polnisch kommen?
Menschen werden gesucht. Menschen suchen Menschen. Es ist vielleicht absurd, aber in der Großstadt wie Berlin leben sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Menschen fühlen sich trotzdem einsam hier. Solch ein Begegnungsort schafft die Möglichkeit, einander zu begegnen. Das Sprachcafé wird als ein Ort mit besonderer Atmosphäre wahrgenommen und so fühlen sich hier Menschen sehr wohl geschützt und trauen sich schnell aufeinander zuzugehen und ihre Interessen mitteilen oder ihre Interessen und Leidenschaften austauschen. So, das, was gesucht wird, ist häufig die polnische Sprache und die polnische Kultur. Menschen wollen diese erleben, neue Aspekte kennenlernen, neue Entwicklungen verfolgen, sich weiterbilden. Es gibt Menschen, die erst anfangen, dieses kennenzulernen und bevor sie nach Polen fahren, haben sie hier die Möglichkeit, schon mal eine Testprobe mitzunehmen. Also, so sieht's aus.
Wer sind die Menschen, die das Sprachcafé gestalten und betreiben?
Das Sprachcafé Polnisch als gemeinnützige Organisation, hauptsächlich freiwillige Menschen, die sich hier engagieren. Das Engagement ergibt sich aus dem Bedarf, zusammenzukommen, aktiv zu werden. Häufig resultiert das daraus, dass Menschen nicht immer ganz glücklich sind, was sie beruflich ausüben. Sie wollen noch eine Alternative haben, aktiv zu werden, etwas beizusteuern. Sehr häufig resultiert das aus dem Bedürfnis, Polnisch zu erleben. Wenn der Alltag sehr deutsch oder sehr international ist, haben Menschen den Bedarf, an ihre Wurzeln näher zu kommen, die Emotionen zu leben. Und das ist das, was hier tagtäglich möglich ist.
Und was bietet das Sprachcafé seinen Gästen außer Kaffee und der polnischen Sprache noch an?
Da sind Kunstbilder, das sind polnische Bücher, da sind aber vor allem Menschen, die hier zusammenkommen. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die es hier gibt, die auf Vertrautheit beruht. Und das ist das, was Menschen hierher zieht und was sie hier vorfinden und leben können. Ein gutes Miteinander, basierend auf Werten, die wir für uns mal bestimmt haben, wo es darum geht, Demokratie zu leben, auf Augenhöhe, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, gegenseitig zu trauen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Sagt Agata Koch vom Sprachcafé Polnisch. Das war es schon für heute. Haben Sie einen angenehmen Nachmittag. Am Mikrofon war Joachim Dziecierski. Wir hören uns.
Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Ten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.